Okay, ich bete noch mal kurz, bevor wir anfangen. Vater, ich danke dir für den Abend, danke für dein Wort, was du für uns hast heute. Und Vater, ich bete darum, dass du uns hilfst zu hören, dass du mir hilfst zu reden, dass wir das hören, was du uns sagen möchtest, Vater. Schreib du auf unsere Herzen nach und beten wir. In Jesu Namen. Amen. Ich hatte heute Abend in der Vorbereitung ein Bild. Und zwar, also ein Bild von Gott. Und zwar habe ich gesehen, wie jemand eine Akupunkturnadel im Ohr hat. Und ich glaube, dass Gott zu jemand sagen möchte, ich würde das Bild so auslegen. Ja. Ich weiß nicht, ob es jemand von euch betrifft, ob du schon mit Akupunktur zu tun hattest. Ich glaube, dass das dein Ohr, dein geistliches Ohr verstopft hat. Ja. Und der Herr sagt, tu Buße darüber, was du da gemacht hast. Das ist, du lässt dich ein auf eine chinesische Philosophie, die man nicht ablösen kann von Akupunktur. Ich kann dir gerne mehr dazu sagen, ja. Aber tu Buße darüber und der Herr wird wieder machen, dass du klarer seine Stimme hören kannst. Ich glaube, dass du deswegen seine Stimme nicht klarer hören kannst. Okay, jetzt fangen wir an mit der nächsten Disziplin. Heute haben wir das Thema Geben als nächstes. Wir haben schon drei Disziplinen durchgenommen. Das erste war Bleiben im Gottes Wort, das zweite Beten und das dritte war Fasten. Und ich finde es echt stark, dass manche von euch schon gefastet haben heute. Und ich denke, die anderen legen da noch nach und versuchen es auch mal. Also tut es doch einfach, ihr werdet sehen, bringt euren Glauben voran, wenn ihr dann hinterher was überwunden habt. Wichtig ist, Fasten ist natürlich nicht die Antwort für alles. Aber es gibt manche Dinge, die gehen nicht anders als durch Fasten. Fasten ist nicht die Antwort auf Evangelisation, das muss man schon noch machen. Fasten ersetzt auch nicht Beten, ersetzt auch nicht Bibellesen. Aber nichts anderes ersetzt Fasten. Das ist das Problem. Deshalb brauchen wir diese Disziplin und fangt klein an. Lasst euch nicht entmutigen. Lasst euch nicht anschieben. Ihr seid die Herren über eure Entscheidung und bleibt dann dabei. Okay. Heute das Thema Geben. Und zwar geht es bei Geben um das Geben von Geld. Das ist die nächste Disziplin eines Jüngers, die Jesus uns vorstellt in der Bergpredigt. Das Thema Geld berührt unseren Lebensnerv. Über Geld spricht der Schwurbet, oder? Über Geld spricht man nicht, das hat man, alle solche Sprüche kennt ihr ja. Geld berührt unseren Lebensnerv. Geld bedeutet und bestimmt sehr viel in dieser Welt. Für Geld werden Freundschaften geschlossen und Freundschaften gekündigt. Auch bei Frommen. Bei Frommen entscheidet sich so viel am Geld, ihr glaubt es nicht. Verträge werden geschlossen, Verträge gebrochen für Geld. Menschen gerettet und Menschen getötet für Geld. Kriege geführt für Geld. Menschen ins Elend getrieben für Geld. Geld ist Macht. Ihr kennt den Spruch, Geld regiert die Welt. Ich habe das mal bei Google eingegeben, geht Wikipedia-Seite auf mit einem Haufen Zitaten zum Thema Geld. Ich gebe euch mal drei Zitate zum Thema Geld, was da bekannte Leute es gesagt haben. Einmal ein Francis Bacon, der hat eigentlich nur Cicero zitiert und er sagt, die Lebenskraft des Krieges ist unendlich viel Geld. Die Lebenskraft des Krieges ist unendlich viel Geld. Oder ein anderer, Michael Greater, hat im Stern 2008 gesagt, das Leben besteht aus zwei massiven Säulen, Geld und Sex und sonst gar nichts. Das ist die Wahrheit und es gibt keine Variante dieser Wahrheit. Das hat er gesagt. Ich glaube, dass das für viele Leute die Wahrheit ist. Oscar Wilde, amerikanischer Schriftsteller oder englischer Schriftsteller, hat gesagt, als ich klein war, glaubte ich, Geld sei das Wichtigste im Leben. Heute, da ich alt bin, weiß ich, es stimmt. Und so geht das weiter, die ganzen Zitate zum Thema Geld. Jesus sagt was ganz anderes zu dem Thema. Er spricht auch über Geld, und zwar ziemlich viel. In der Bibel gibt es viele Stellen über Geld, über Habsucht, über Reich, Arm, alles Mögliche. Und Jesus hat ganz grundsätzlich darüber gesprochen und hat gesagt, dass Geld ein Herr ist, der Dienst verlangt. Er hat es gleich, natürlich, ich unterscheide gleich noch zwischen Geld und Geldgier, aber er hat erstmal das so hingestellt. Mammon, das ist eigentlich nichts anderes als ein Wort für Vermögen, Besitz. Könnt ihr auch bei Wikipedia nachlesen, ja? Gebt Mammon ein, dann steht da, leitet sich ursprünglich vom aramäischen Wortstamm Mammona, Vermögen, Besitz ab. Das Wort gelangte über seine griechische Schreibweise in die Bibel. Daraus wurde dann Mammon. Luther übersetzte das Wort nicht, so gelangte es in die deutsche Sprache. Mammon. Daraus resultiert, dass Mammon im Volksglaube und in der Literatur als personifizierter Reichtum zu einem Dämon wurde, der Menschen zum Geiz verführt. Ja, Mammon, Geldbesitz. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Geld und dem Besitz. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen anhängen, den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Mit anderen Worten, Jesus sagt, es kann sein, dass man anfängt, Gott, oder dass der Mammon Dienst verlangt von uns und dass wir anfangen, ihm zu dienen. Und er sagt sogar, entweder oder, entweder ihr dient Gott oder ihr dient dem Geld und dem Besitz. Und wenn ihr nicht Gott dient, dann dient ihr wahrscheinlich dem Geld. Und bist sein Sklave. Dann bist du nicht der Herr übers Geld, sondern sein Sklave. Er ist der Herr über dich. Und deshalb berührt das einen ganz starken Nerv in uns, wenn man übers Geld spricht. Da geht es um ein Entweder-Oder. Und da geht es darum, von dieser Herrschaft frei zu werden. Das berührt die tiefste, eins der tiefsten Sachen in uns, wonach Menschen Lust haben, was Menschen wollen, wenn ihr das lest, dieses Geld ist das einzig Wichtige. Ich habe gedacht, das ist wichtig und jetzt weiß ich, es ist wichtig. Das Wichtigste. Oder solche Sprüche wie, Geld ist zwar nicht das Wichtigste, aber es hat einen riesigen Vorsprung vor allem, was danach kommt, war auch so ein Zitat. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich glaube, wir müssen uns dem tatsächlich stellen, was Gottes Wort da sagt. Ja. 1. Timotheus 6, Vers 10. Kann das mal jemand lesen?
Wenn eine Wurzel alles Bösen ist, die Geldliebe, nach der einige getrachtet haben und von dem Glauben abgeirrt sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben.
Und das sagt Paulus, eine Wurzel alles Bösen ist die Geldliebe. Ja, er unterscheidet hier Geld und Geldliebe. Die Liebe zum Geld, das ist der Knackpunkt hier, ist eine Wurzel von allem Übel, allem Bösen. Weil daraus kommt Mord, daraus kommt Feindschaft, daraus kommt, dass man sich gegenseitig fertig macht, dass man sich nicht mehr über den Weg traut, dass man... Wir haben einen Nachbarn, der hat hinter uns gebaut, ja, mittlerweile. Und der andere Nachbar, der noch ein Grundstück höher ist, hat einen Zaun gemacht. Bevor der gebaut hat, hat er einen Holzzaun aufgestellt, damit ja keiner über seinen Bauplatz geht. Könnt ihr euch das vorstellen? Da soll keiner drüber gehen. Die bauen da, ist mir egal, wie die auf ihr Grundstück kommen. Das ist nur eine Wiese. Der wollte nicht, dass die da drüber fahren. Und da jetzt im nächsten Bauplatz wieder das. Da war alles abgesperrt mit Band, dass da ja niemand drüber geht. Über meine Wiese. Feindschaft wegen Besitz. Was das für eine Saat ist für die Nachbarschaft. Ganz toll, oder? Und das passiert. Du hast mir was genommen, ich nehme es mir wieder weg. Du hast... Und so läuft das in der Welt. Und so läuft das leider auch teilweise unter Christen, weil Paulus sagt es zu Christen, nach dieser Geldliebe haben einige von euch getrachtet. Und dann, warum weiß ich das? Weil er sagt, die sind vom Glauben abgeirrt. Die haben mal geglaubt. Weshalb sind sie vom Glauben weggegangen? Wegen der Liebe zum Geld. dann haben sich viele Schmerzen gemacht. Mit anderen Worten, es sind wegen der Liebe zum Geld schon viele ehemalige Christen in der Hölle gelandet. Das ist die Wahrheit. Guckt rum und ihr könnt es bestätigen. Es ist schon in der Bibel so gewesen. Ja? Jesus erzählt die Geschichte von dem reichen Kornbauern. Kennt ihr das? Der hat Besitz angehäuft und als er ganz viel hatte, hat er gesagt, so, jetzt habe ich Ruhe endlich. Und er sagt, Gott, ihr du nah. Was nützt dir das? Heute Nacht wirst du sterben. Liebe zum Geld. Liebe zum Geld, das ist, an dem Geld wird viel offenbar. An Geld wird unser Charakter getestet, bis zum Anschlag. Und er wird offenbar, am Geld wird euer Charakter offenbar. Und wenn man nicht im Geld vertrauen kann, dem kann man keinen geistlichen Dienst anvertrauen. Das sage nicht ich, das sagt Jesus. Und wenn man mit dem Geld trauen kann, dem kannst du alles geben. Wenn du jemand mit Geld trauen kannst, einen Babysitter, lässt dein Portemonnaie liegen und der nimmt nichts davon, der klaut nichts davon, dem kannst du deine Kinder anvertrauen. Ein, wenn du das nicht weißt, ja, der Babysitter, was macht er sonst? Was macht er sonst mit deinen Kindern? Am Geld wird unser Charakter offenbar, wie wir damit umgehen. Ich habe das schon ein paar Mal erzählt, der Walter Heidenreich hat mal erzählt, wie er mitgekriegt hat, dass jemand getauft wurde und es stand schon im Wasser. Moment, hat jemand einen Geldbeutel für mich? Genau. Der stand schon im Taufwasser und sollte getauft werden. Dann hat er festgestellt, mein Arsch stand bis hier im Wasser. Dann hat er festgestellt, Moment mal, ich habe ja meinen Geldbeutel in der Tasche. Oh Schreck. Mit allen Scheinen und so drin. Und dann wurde er so getauft. Der Geldbeutel wurde nicht getauft. Ne? Das ist ein Bild. Ja? Das ist ein Bild für was? Das Geld muss auch getauft werden. Das Herz, was am Geld hängt, das muss begraben werden. Das ist das Nächste, wo wir unser Kreuz auf uns nehmen müssen und Nein sagen. Zu einer Geldliebe. Und das ist ein Kampf. Jeder wird an dem Thema Geld getestet. Jesus sagt was in Lukas 16, Vers 10. Das könnte man mit aufschlagen wieder. Lukas 16, 10 bis 13. Kann das mal wieder jemand lesen?
Wer am kleinsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer am kleinsten unehrlich ist, der ist auch im Großen unehrlich. Wenn ihr nur mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euch gehört? Kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon.
Wer im Kleinsten treu ist, der wird auch in vielen treu sein. Wer im Geringsten ungerecht ist, der wird auch in vielen ungerecht sein. Was ist das Geringste? Nach dieser Bibelstelle? Das ist nicht Kloputzen, sondern Umgang mit Geld. Normalerweise wird das so gebraucht, ja. Wenn du bei uns in der Gemeinde das Klo putzt, dann können wir dir auch was anderes geben. Ist auch was dran, aber Jesus sagt dir was anderes. Ja. Er sagt, der Umgang mit Geld entscheidet, ob du das Wahre kriegst, und zwar das Wahre von Gott kriegst. Ich rede jetzt nicht von Sachen vor Menschen, sondern qualifizieren wir uns vor Gott für das Echte oder nicht. Gott schaut auf uns, wie wir mit Geld umgehen. Ist egal, was dein Leiter sagt. Erstmal egal, ist natürlich nicht egal, aber Gott schaut auf unser Herz. Er testet unseren Charakter mit Geld. Und er testet, und das fängt an mit, ich kriege im Supermarkt 10 Cent zu viel, 20 Cent, 1 Euro, was weiß ich auch immer, sage ich, ich gebe es zurück, ich habe ein Riesending angefangen im wie heißt der Markt da drüben, im Lidl, wo ich Flaschen gekauft habe und die haben irgendwelche Flaschen falsch abgerechnet. Das war aber eine Riesenrechnung und eine Riesenschlange hinter mir. Und zu meinen Gunsten zu wenig berechnet, ja. Und dann habe ich gesagt, hier, gucken Sie mal, Sie haben da zu wenig berechnet und das fehlt Ihnen heute Abend in der Kasse. Und dann mussten die alles, ja, ich kann das nicht, und dann musste einer hergepfiffen werden, in die Kasse wieder storniert und dann ging irgendwas nicht und die Leute standen schon da, was macht er denn da jetzt wegen einem oder zwei Euro? Also, ja, aber trotzdem war es so, ich wusste, ich muss das jetzt machen, ich kann das nicht einfach übergehen. Ja. Ist mir egal, auch wenn das jetzt saupeinlich ist, diese ganze Situation. Gott schaut da drauf, Gott schaut auf unser Herz in solchen Situationen. Ja. Was machen wir? Geben wir zurück, was uns nicht gehört? Wie gehen wir um, vor allen Dingen mit Geld, was uns nicht gehört? Geben wir das Geld zurück, was uns jemand geliehen hat? Geben wir das treu zurück? Und wenn wir was kaputt gemacht haben von jedem, ersetzen wir das oder machen wir das nicht? Wie gehen wir mit Sachen um, die anderen gehören? Und das ist eine Herausforderung für jeden von uns und für jeden von euch. Das ist die Herausforderung für jeden Jünger, da einen guten Charakter zu entwickeln. Einen ehrlichen, treuen, wahrhaftigen Charakter, dass man dir Geld anvertrauen kann. Wenn ich dir meinen Geldbeutel anvertrauen kann und hinterher den wiederkriege, entweder genauso oder mit mehr, dann weiß ich, dir kann ich vertrauen. Wenn ich dir mein Auto leihe und du kriegst, gibst es wieder und es ist vollgetankt. Weiß ich, ich gebe es dir das nächste Mal wieder. Auf der anderen Seite sind an Geld schon viele Menschen zu Fall gekommen. Ja? Auch viele geistliche Leiter. Die geistliche Leiter kommen an drei Sachen zu Fall, normalerweise. An Geld, Sex und an Macht. Das ist ganz banal. Geld, Sex und Macht. Entweder sie fangen an, Leute zu kontrollieren, manipulieren, Ehre zu nehmen von Menschen. Das ist eine riesen Gefahr. Ist keiner vorgefeit. Bin ich auch nicht vorgefeit. Das andere ist Sex. Unzucht, Ehebruch, kommt alle Nase lang. Immer wieder hören wir, dass die Menschen Leiter fallen. Oder Geld. Es fängt schon an bei Jesus. Er sieht den reichen Jüngling und sagt, verkauf alles, was du hast und folg mir nach. Und er hat es nicht gemacht. Er konnte es nicht. Jesus hat ihn angeschaut und geliebt und er wusste, das ist dein Problem. Die Geldliebe in deinem Herzen. Und er hat ihn direkt konfrontiert und hat gesagt, entweder oder. Und er hat sich für oder entschieden. So schlimm wie das ist und Jesus liebt ihn und traut ihm hinterher, das kann man aus der Stelle sehen. Aber er lässt ihn trotzdem nicht vom Haken. Er wusste, das hat überhaupt keinen Wert, wenn er da nicht eine Entscheidung trifft. Dann Judas, ihr kennt das Beispiel. Judas steht in Gottes Wort, dass er geldgierig war. Es gibt alle möglichen Theorien, warum er Jesus verraten hat. Johannes Evangelium sagt, er war ein Dieb. Er war geldgierig. Und dann gibt es noch jemanden in der Bibel, der auch weggegangen ist von Gott, wegen Geld, beziehungsweise der Liebe zur Welt, ist auch die Liebe zum Geld drin. Ein Mitarbeiter von Paulus, seht ihr in 1. Timotheus 4,10, Demas heißt er. Es gibt vier Stellen über Demas. Einmal trifft man ihn mit Lukas zusammen, dann trifft man ihn mit Paulus zusammen, es war ein Mitarbeiter von Paulus, und hier schreibt Paulus, Demas ist zurückgegangen in die Welt. Hat mich verlassen.
Was war das Erste?
Timotheus 4,10. 1. Timotheus 4,10. Kann das jemand, habt ihr es gerade? Dann könnt ihr es lesen. Kann es jemand lesen? 1. Timotheus 4,10? Stimmt nicht die Stelle?
Nee.
2. Timotheus 4,10?
Ja?
Ja, das stimmt.
Okay. Demas hat mich verlassen, also beeil dich bald zu mir zu kommen. Denn Demas hat mich verlassen, weil er den witzigen Zeitlauf lieb gewonnen hat und ist nach Thessaloniki gegangen.
Also den jetzigen Zeitlauf, er hat die Welt lieb gewonnen. Also er hat sich gesagt, ich nehme wieder die Freuden der Welt Er ist zurückgegangen vom Glauben. Stellt euch das vor. Er hat mit Lukas gearbeitet, der das Evangelium und die Apostelgeschichte geschrieben hat, und mit Paulus. Stellt euch vor, ihr wärt mit den beiden Männern gewesen, Mitarbeiter von denen. Und dann wegen dem Geld wieder weg vom Herrn.
Markus, da gibt es auch die Situation in der Apostelgeschichte, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die beiden heißen, aber die den Heiligen Geist kriegen.
Und Ananias und Sapphira.
Genau.
Auch wegen Geld, genau. Ja. Also an Geld wird viel offenbar. Deshalb, man braucht eine gewisse Furcht, da wirklich treu zu sein und diese Wurzel in unserem Herzen wirklich zu besiegen und rauszureißen. Ja. Von jedem Leiter wird erwartet, dass er frei ist von Geldliebe. 1. Timotheus 3, Vers 3. Der Wandel sei frei von Geldliebe. Das ist eine Forderung an jeden Leiter. Wenn wir einen Leiter sehen, der nicht frei ist von Geldliebe, dann darf er nicht unser Leiter sein. Ihr müsst ihn absetzen. Genauso wird von jedem Jünger erwartet, dass er treu nach Gottes Prinzipien mit Geld umgeht. Ja? Seht zu und hütet euch vor aller Habsucht, sagt Jesus. Denn auch wenn jemand Überfluss hat, besteht sein Leben nicht aus seiner Habe. Lukas 12, Vers 15. Hütet euch. Kolosser 3, 5. Tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde, können wir schon alles Ja sagen. Und Habsucht, die Götzendienst ist. Und jede echte Bekehrung sieht man auch im Umgang mit Geld. Wie das da passiert. Da sieht man eine echte Bekehrung. Zum Beispiel Zachäus kennt das Beispiel. Er bekehrt sich, was macht er? Er gibt Geld zurück und macht wieder gut. In der Apostelgeschichte, als die Gemeinde entsteht, was machen sie? Keiner sagt, dass ihm was gehört, sondern sie teilen alles. Großzügiges Geben, 2. Korinther 8, Vers 2. Ihre Armut ist übergeströmt in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Großzügiges Geben bei echter Bekehrung. Sorge für die Armen. Akzeptieren von Nachteilen mit Freude. Kann mal einer lesen, Hebräer 10, Vers 34? Hebräer 10, Vers 34?
Denn ihr habt mit den Gefangenen gelitten und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, dass ihr eine bessere und bleibende Habe besitzt.
Hat jemand eine Hoffnung für alle von euch da hinten? Ja? Liest du mal? Kann das mal? Hat schon jemand aufgeschlagen? Hebräer 10, Vers 34? Ja?
Ihr habt mit den Gefangenen gelitten und ihr habt es sogar mit Freuden ertragen, wenn man euch euer Hab und Gut wegnahm. Denn ihr wisst, dass ihr durch Christus etwas viel Besseres besitzt, ein bleibendes Wert.
Das ist ein Umgang mit Geld, oder? Interessant. Stellt mal vor, was ihr alles habt. Oh, mein neues Auto, mein Haus. Das wird mir weggenommen. Und ich sage, Halleluja, um Jesu willen, es wurde mir weggenommen. Da bin ich noch nicht, aber da will ich hinkommen. Ganz klar, das ist mein Ziel. Dass ich das kann. Ich weiß nicht, ob mir das je passiert, aber wenn es mir passiert, dann möchte ich es mit Freude ertragen. Das ist mein Wunsch. Ja. Gut, soweit dazu. Es gibt diese Disziplin, Kreuz aufnehmen, das sagt Jesus. Das bedeutet Nein sagen zu unserem Fleisch, dass unser Fleisch stirbt und auch unser geldliebendes Fleisch, das muss auch sterben. Das muss sterben. Und es gibt ein Mittel, was der Herr uns gibt, wie wir dieses Fleisch töten, dieses geldgierige Fleisch. Aufpassen. Das geldgierige Fleisch, wie ihr das töten könnt. Wisst ihr das wissen? Wollt ihr wissen, wie? Es gibt ein Mittel. Und das Mittel heißt geben. Ihr könnt nicht durch Fasten euer geldgieriges Fleisch töten. Ihr könnt nicht durch Gebet und durch vollmächtige Handauflegung euer geldgieriges Fleisch töten. Das könnten wir machen heute Abend, allen die Hände auflegen. Ich zerbreche das geldgierige Fleisch in Jesu Namen. Und dann, ja, ich bin frei, ich kann weitermachen wie bisher, ich bin frei. Nein, der Herr hat ein ganz einfaches Rezept. Geben. Regelmäßiges beständiges Geben, das killt dein Fleisch. Zumindest meins. Und das Fleisch jault, wenn du anfängst zu geben. Geben ist die göttliche Therapie gegen Geiz und gegen Habsucht. Denn die Habsüchtigen sind außerhalb vom Reich Gottes. Und Jesus lehrt uns, dass wir geben sollen, so dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Ja, in der Bergpredigt. Geben lernen ist keine Option, sondern das normale Disziplin von dem Jünger. Das ist die vierte Disziplin, geben. Deshalb bringt Jesus das so früh, neben Fasten und Gebet. Und richtiges Geben lernen bedeutet, dass es verborgen ist vor Gott, dass wir es nicht ausposaunen und an die große Glocke hängen, ja, wie das jedes Jahr zu Weihnachten kommt. Michael Schumacher hat wieder 40 Euro gespendet. Sondern, ja, das ist nicht der, Jesus sagt es niemand, ja. Macht es einfach im Verborgenen. Und Gott wird es belohnen. Und gebt und es wird euch gegeben, sagt er. Lukas 6, 38. Ein gutes, gedrücktes und gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben, denn mit demselben Maß, mit dem ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Gebt, sagt er. Geben müssen wir lernen. Und es gibt einen guten praktischen Einstieg ins Geben. Auf den kommen wir gleich. Geben bedeutet auch Glauben lernen. Ja, wenn wir geben, investieren wir Glauben. Weil wir geben was her, wir müssen Gott vertrauen. Ganz praktisch. Dass Gott unser Versorger ist. Und ich möchte noch eine Anmerkung hier machen an der Stelle. Mit dem Geben hängt was anderes zusammen. Das kann ich nur ganz kurz streifen. Nämlich, dass wir lernen zu arbeiten. Ja? Weil wir geben von dem, was uns gehört, nicht von dem, was anderen gehört. Wir geben von dem, was wir erarbeitet haben. Und es ist die Ehre eines Jüngers zu arbeiten. 1. Thessalonicher 4,11. Setzt eure Ehre da rein, still zu sein, eure eigenen Geschäfte zu tun, mit euren Händen zu arbeiten, so wie wir euch geboten haben. Das ist keine Schande, sondern das ist das ganz Normale für einen Jünger, zu arbeiten. Wenn es irgendwie geht, zu vermeiden, nicht zu arbeiten. 1. Thessalonicher 4,11. 2. Thessalonicher 3,10. Denn auch als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, soll er auch nicht essen. Denn wir hören, dass einige unter euch unordentlich wandeln, indem sie nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie im Herrn Jesus Christus, dass sie in Stille arbeiten und ihr eigenes Brot essen. Apostel Paulus ist ganz klar. Wir sollen arbeiten. Nicht einen Weg finden, wie wir das umgehen und von Unterstützung von Hartz IV oder was weiß ich, dauerhaft leben. Ich weiß, jeder kann in so eine Situation mal kommen. Aber der Herr sagt, komm da wieder raus. Sieh zu, dass du da nicht drin bleiben musst. Sieh zu, dass du einen Job findest. Und wenn es einer ist, der dir nicht gefällt, dann mach das. Ich habe schon viele Jobs in meinem Leben gemacht, die mir nicht gefallen. Ganz viele. Und von daher, das ist gut, wenn wir arbeiten. Es ist gut, wenn wir von dem Geld geben. Seid froh, wenn ihr Arbeit habt. Wenn nicht, dann betet, dass ihr wieder eine Arbeit kriegt. Und seid nicht zu zimperlich, auch was anzunehmen, was euch nicht gefällt. Der Herr wird es ehren. Der Herr sagt, setzt eure Ehre da rein. Der Herr wird es ehren und euch befördern. Okay. Das ist nur eine ganz kleine Anmerkung dazu. Jetzt möchte ich noch ein bisschen was zu dem Thema Zehnter sagen, weil ich glaube, dass das die Einstiegspraxis ins Geben ist. Das ist nicht die gehobene Disziplin, das ist nicht die Kür, das ist nicht die, wo man die Sonderwertung kriegt, sondern das ist der Einstieg ins Geben, den Zehnten zu geben. Und Zehnten geben ist was jeder kann. Weil jeder kann bis 10 zählen von euch. Und ein zehnter Teil geht ganz einfach auszurechnen. Ich muss nämlich einfach nur alles durch 5 teilen. Durch was muss ich es teilen, Stefanie, wenn ich einen Zehnten ausrechnen will? Durch was? Katha weiß es, sehr gut. Okay, Katha, du kannst ja weitermachen hier. Durch 10 muss man es teilen, ganz einfach. Und was dann rauskommt, das gehört Gott. Der Zehnte, ganz kurz, ein Abriss, taucht das erste Mal auf bei Abraham und Melchisedek. Der Zehnte ist nicht zuerst im Gesetz des Mose verankert, sondern bei Abraham. Und Abraham ist der Vater aller Glaubenden. Melchisedek ist ein Vorbild für Jesus, ganz klar, aus dem Hebräerbrief. Es geht nicht ums Gesetz, es geht um ein geistliches Prinzip beim Zehnten. Aber Melchisedek, der König von Salem, brachte Brot und Wein herbei. Melchisedek heißt König der Gerechtigkeit und König des Friedens. Das ist ein Bild auf Jesus. Was brachte er herbei? Brot und Wein. Das Bild fürs Abendmahl. Lange, lange, lange bevor Jesus kam. Und er war Priester Gottes des Allerhöchsten. Der Hebräerbrief sagt, er hatte keinen Anfang, kein Ende, er ist ein Bild für Jesus. Und er segnete Abraham und sprach, gesegnet sei Abraham vom Allerhöchsten Gott, dem Besitzer des Himmels und der Erde, und gelobt sei Gott, der Allerhöchste, der deine Feinde in deine Hand geliefert hat. Und Abraham gab ihm den Zehnten von allen. Steht in 1. Mose 14, 18 bis 20. 1. Mose 18 bis 20. Abraham bringt seinen Zehnten aus Dank freiwillig. Er gibt es dem Diener des höchsten Gottes. Er gibt es sozusagen dem Vorläufer von Jesus, gibt er seinem Zehnten. Nicht unter dem Gesetz des Mose. Da kann man jetzt lange drüber reden. Dafür haben wir jetzt keine Zeit. Ja. Erst später kommt das dann auch bei Mose vor, aber auch weiter noch vorher bei Jakob gibt auch den Zehnten. Und der Zehnte kommt auch im Neuen Testament vor. Komme ich gleich drauf. Oder machen wir jetzt gleich. Matthäus 22, Vers 19 wäre so eine Stelle, kommt, wird nicht direkt der Zehnte erwähnt, aber für jeden Juden, klar, sagt Jesus, zeigt mir die Steuermünze, da reichten sie ihm einen Denar und er spricht zu ihnen, wessen Bild und Aufschrift? Sie sprachen zu ihm, des Kaisers, da spricht er zu ihm, so gebt nun dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist, mit der Münze in der Hand. Oder, wehe euch Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr die Minze und den Anis und den Kümmel verzehntet und das Wichtigere im Gesetz vernachlässigt, nämlich das Gericht und das Erbarmen und den Glauben. Dies soll man tun und jenes nicht lassen. Matthäus 23, 23. Okay, ihr kennt dann diese Stelle vielleicht aus Maleachi, die möchten wir auch noch lesen. Maleachi 3, 8 bis 12. Kann das jemand lesen? Maleachi, Prophet Maleachi, ist der letzte Prophet im Alten Testament. Kapitel 3, Vers 8 bis 12. Ja, weiter. Bis zu.
Ein Fluch liegt auf euch, der das ganze Volk nicht betrifft. Bringt den zehnten Teil eurer Erträge unverkürzt zu meinem Tempel, damit meine Priester nicht Hunger leiden. Habt keine Sorge, dass ihr dann selber in Not kommt. Stellt mich auf die Probe, sagt der Herr, der Herrscher der Welt. Macht den Versuch, ob ich dann Fenster des Himmels öffne und euch mit Segen beschütte. Auf die Schädlinge von euren Feldern und Weinbergen fernhalten, damit sie die Ernte nicht verderben. Das sage ich, der Herrscher der Welt. Dann werden euch alle Völker glücklich preisen, weil ihr in einem so fruchtbaren Land wohnt.
Okay. Das ist eine ganz wichtige Stelle. Und da sagt eben Gott, dass den Zehnten nicht geben ein Fluch nach sich zieht. Und der Fluch äußert sich im Mangel. Und darf ich erzählen, ja? Als ich meine Frau kennengelernt habe, hat sie ihren Zehnten nicht gegeben.
Oh,
böse Silke.
Der Götze war noch nicht besiegt.
Ich habe ihr dann geholfen, den Götzen zu besiegen. Und meine Frau hatte aber immer Mangel. Sie hat eigentlich als Krankenschwester für die Verhältnisse damals für sich gar nicht schlecht verdient. Sie hat verdient und hat es eigentlich auch nur für sich selbst gebraucht. Und sie hatte immer zu wenig. Immer am Monatsende Schulden. Und dann habe ich sie mal gefragt, du Silke, gibst du eigentlich deinen Zehnten? Nö, wieso denn das? Ich habe ja so schon so viele Schulden.
Das kann ja nicht sein.
Das kann ja wohl nicht sein. Ich sagte, also pass mal auf, wenn du anfängst, deinen Zehnten zu geben, dann werden die Schulden weggehen. Wie soll denn sowas funktionieren? Das geht doch niemals, ja? Und ich habe gesagt, doch, das machen wir so. Du gibst deinen Zehnten und weitere 10% sparen wir. Meine Frau hat gedacht, sie steht ist im falschen Film, ja. Wir waren damals noch gar nicht verheiratet. Aber ich habe gedacht, wenn sie das jetzt nicht macht, dann brauchen wir gar nicht erst heiraten. Und sie war dann willig, sie hat sich dem Gebot des Herrn Kettner gefügt. Und siehe da, es war tatsächlich so, die Schulden gingen weg. Und wir konnten auch noch sparen. Meine Frau hat mit ihrem Geld im Wesentlichen unsere Hochzeitsreise finanziert.
Wart ihr auf der Alp?
Wir waren 6 Wochen in Amerika.
Kalifornien. Das ist echt geheilt worden.
Aber das ist ganz typisch, wenn man anfängt und sagt, okay, Herr, ich will das machen. Auf einmal werdet ihr feststellen, dass euer Geld anfängt zu sprechen. Wenn es bisher ruhig war, ja, fängt es dann an zu sprechen. Vorher sagt es nur ab und zu noch ein bisschen mehr, kauft das, jenes, dies und jenes, ein bisschen Unzufriedenheit. Aber dann, wenn ihr anfangt, euren Zehnten zu geben oder das zu wollen, dann fängt das Geld an zu sprechen. Du hast doch gar nicht genug, wie soll das jetzt gehen? Und guck mal, was du dir alles davon kaufen könntest. Außerdem, du bist ja zu arm. Lass doch die Reichen den Zehnten geben. Du hast es so schon zu wenig. Und stell dir mal vor, wenn du das jetzt sparen könntest, dann dies und das, was du alles kaufen könntest. Oder du bist zu reich. Lass mal, überleg mal, wie viel das bei dir ist. Sowas spricht dann alles das Geld. Und dann fängt man an, muss Entscheidungen treffen, ja. Und da fängt es dann an, dass man Glauben investieren muss. Man muss tatsächlich ganz praktisch Glauben investieren. Man gibt das Geld, lässt es los und vertraut dem Herrn, dass er über uns den Himmel aufmacht, dass er uns versorgt. Man lässt es los an ihn und sagt, Herr, jetzt vertraue ich auf dich, ich gebe dir das, ich weiß nicht, wie das jetzt gehen soll, ich habe mit Sicherheit die 10% zu wenig am Monatsende, aber Herr, ich vertraue dir. Auf die lange Sicht wird der Herr dafür sorgen, dass wir genug haben. Und ich kann euch echt sagen, ich habe das immer wieder erlebt. Wenn ich zurückgucke auf das Leben von Silke und mich, ja, wir sind jetzt, glaube ich, 18 Jahre verheiratet. 17 Jahre? 17. 17. 17. 17 Jahre verheiratet. Und es ist wirklich so, wir haben gesehen, wie Gott uns versorgt. Das, was er versprochen hat, das ist nicht immer gleich so zu sehen. Ja? Es ist nicht so, ich schmeiß das oben rein und unten kommt wieder das raus. Ja? So ist es nicht. Man braucht Glauben. Aber aufs Ganze gesehen, auf die Jahre hin gesehen, muss ich sagen, Gott ist treu und er steht wirklich zu seinem Wort. Ja? Er versorgt uns. Und wir haben immer genug gehabt und wir haben immer genug zum Geben gehabt auch. Und deshalb, das möchte ich euch heute Abend als die vierte Disziplin geben. Eine ganz einfache, praktische Anweisung. Gebt, was Gott gehört. Gebt euren Zehnten. Den Zehnten wovon? Das ist noch ein bisschen den Nagel ins Fleisch treiben. Vom Brutto oder vom Netto?
Vom Brutto.
Was war jetzt nochmal Brutto und was war Netto?
Brutto war ohne Abzüge.
Brutto war ohne Abzüge, genau. Oh. Ich meine auch vom Brutto. Schließlich wird der ganze Bruttolohn, ist ja meins. Davon wird auch die Kranken- und Sozialversicherung abgezogen. Davon zahle ich Steuern, davon zahle ich meinen Zehnten. Von allem, was reinkommt, zahle ich meinen Zehnten. Ich glaube, das ist der Herr so will. Von allem, was reinkommt. Von dem, was ich verdiene, von dem, was ich kriege. Und ich weiß, Gott ehrt es, wenn wir darin treu sind. Gott testet davon unseren Charakter. Es wird daran was offenbar. Wir können dem nicht ausweichen. Es wird was offenbar. Wir zittern und beben und wollen nicht. Aber die Therapie, den Geiz, die Geldliebe, die Furcht in unserem Herzen zu besiegen. Das ist Furcht in unserem Herzen. Ja. Furcht, was, wie wird die Zukunft? Furcht, wie kommt, wird das alles, wenn ich das jetzt mache? Ja. Diese Furcht zu besiegen, die besiegen wir durch Geben. Das ist die göttliche Therapie. Und fangt damit jetzt an. Also ich fand es super, wie, ich sage jetzt nicht, wer einer von meinen Kindern, ja, kommt jetzt immer wieder und gibt mir Geld und sagt, das ist der Zehnte. Ich finde das super. Und deshalb fangt jetzt an, da wo ihr seid. Und wenn ihr nicht selber verdient und vielleicht euer Ehepartner nicht mitspielen will, nehmt das Geld, worüber ihr verfügen könnt. Ja. Nehmt das Geld, worüber ihr frei verfügen könnt. Ich weiß, es gibt Situationen, wenn Ehepartner ungläubig ist und nicht einverstanden ist, dass man Zehnten gibt. Okay, ich kann den Ehepartner nicht dazu zwingen, Gott zu gehorchen. Aber ich kann von dem, was ich zur Verfügung habe, kann ich Gott gehorchen. Ich denke, das ist der Schlüssel da drin. Okay, ich fasse es nochmal zusammen. Geben ist ein Schlüssel für uns. Weil am Geld, an unserer Haltung zum Geld wird unser Charakter, ein Teil von unserem Charakter offenbar. Was ganz wesentlich ist. Und Jesus bringt es auf diese Spitze und sagt, ihr könnt nur entweder Gott dienen oder den Mammon. Und wir wollen ja Gott dienen. Und dann sagt er, da an dieser Stelle muss in eurem Herzen was passieren. Eine richtige Erfahrung muss das sein, wo ihr frei werdet von dieser Geldliebe, damit ihr nicht zurückfallt und abirrt vom Glauben. Weil das eine Wurzel allen Übels ist. Und ihr könnt nachschauen in der Bibel. Gottes Wort sagt, dass die Habsüchtigen außerhalb des Reiches Gottes sind. Epheser 5, Vers 5. Steht es klar? Guckt gleich nochmal. Und deshalb lasst uns da drin willig sein, das Kreuz auf uns zu nehmen. Glauben lernen, geben lernen, arbeiten lernen, den Zehnten geben von dem, was wir haben. So wie Abraham, unser Vorbild im Glauben, es dem Vorläufer von Jesus gegeben hat, so geben wir es auch Jesus, der uns segnet, der uns Brot und Wein gibt. Und wir geben ihm das, was er uns gegeben hat, zurück. Natürlich, jetzt sage ich noch, ist das erst die Anfangsdisziplin. Es gibt noch mehr. Ja. Wir können auch noch mehr geben. Wir können Opfer geben. Der Herr möchte auch manchmal, dass wir ihm Opfer noch geben. Darüber hinaus. Manchmal kann er uns ansprechen und sagen, gib, teile das, was du hast. Das gehört auch dazu. Teile deinen Besitz. Gib her. Gib dein Auto her. Ich weiß, damals hatten wir unseren VW-Bus frisch gekauft vor einigen Jahren. Und kurze Zeit später kam eine Frau und wollte den ausleihen und damit nach Hamburg fahren. Nicht nach Reutlingen, sondern nach Hamburg. Mit meinem frischen neuen VW-Bus. Ich dachte, oh nein, nein. Und wenn da was passiert, der ist nicht Vollkasko versichert. Und Silke und ich haben dann entschieden, Herr, wir haben den von dir gekriegt, wir leihen den jetzt aus. Und haben den dann gesalbt. Und er kam heile zurück. Wirklich, meine Frau hat ihn dann später kaputt gemacht. Aber oder verleihe ich meine Gitarre? Oh nein, verleihe ich mein, das, was mir was wert ist. Mein, dein neues Handy, David, verleihst du mir das? Ja, also hier sagt er das jetzt. Deine neue, was weiß ich, gibst du das, teilst, machst du dein Haus auf? Gastfreundschaft ist auch was von geben. Machst du das auf, gibst du her, lässt du Leute teilhaben an deinem Leben? Das andere hat, es hat noch eine viel größere Dimension. Ja, es hat eine Dimension, wir teilen miteinander. Keiner sagt, dass es ihm gehört. Du darfst teilhaben an dem, was ich habe. Ich lasse dich auch in meinem Bett schlafen, wenn du Not hast. Ja? Es geht noch viel weiter. Aber der 10. ist der Anfang. Wenn wir das nicht tun, werden wir das andere auch nicht so leicht tun. Aber da fängt es an, da treiben wir den Nagel in unser Fleisch. Und das ist was sehr Gutes. Und wir werden frei. Menschen, die einen 10. geben, die sind super. Die sind frei. Preis dem Herrn. Wollt ihr frei werden? Ja. Wer möchte frei werden heute Abend hier? Halleluja! Immer noch ganz wenig. Okay, seid ihr schon alle frei? Gut. Okay, dann könnt ihr zu den besseren Disziplinen kommen. Jetzt machen wir Pause. Ich bete noch kurz. Aber ich möchte euch nicht entlassen, trefft eine Entscheidung in eurem Herzen. Ja. Bevor ihr jetzt vom Haken gelassen werdet, trefft eine Entscheidung vom Herrn, darin treu zu sein. Und wenn ihr das schon seid, weiter treu zu sein. Und ja, euer Herz noch weiter aufzumachen, das zu teilen, was ihr habt. Und Vater, wir danken dir dafür, dass es einfach dich widerspiegelt, dass du so bist, Vater. Du bist großzügig, du bist überhaupt nicht knauserig. Du hast alles gegeben, du hast uns deinen Sohn gegeben und dein Wort sagt, wie solltest du uns mit ihm nicht alles schenken. Du bist bereit, alles zu teilen mit uns. Vater, ich danke dir dafür. Und Vater, wir möchten das auch, wir möchten in dieser Disziplin eines Jüngers wachsen, dir ähnlich werden. Amen. Thank you.